I'm very happy to introduce and welcome.
Willkommen zur deutschen Übersetzung des Vortrags Vector, Pixel Plotter und Public Participation vom 38C3. Alle Vorträge auf dem Kongress übersetzen wir zwischen Deutsch und Englisch und auch in weitere Sprachen für euch. Wir freuen uns über Rückmeldungen, bevorzugt mit dem Hashtag C3Lingo. Eure Übersetzerinnen für diesen Talk sind Mr. Bronze und
ZDR.
Ich bin sehr aufgeregt, den Speaker hier zu begrüßen. Er ist regelmäßig auf dem Kongress, aber diesmal zum ersten Mal auf der Bühne. Hallo Niklas, willkommen, das ist deine Bühne.
Thank you, Petra.
Danke, Petra.
Alright.
Okay, los geht's. Hier ist meine Präsentation. Meine erste Folie mit meinem Namen, Niklas Roy. Das ist, wo ich lebe. Das ist meine Arbeitsstätte östlich in Berlin. Hier ist meine Website. Du kannst also sehen, ich mache Kunst mit Technologie. Meistens sind meine Projekte irgendwie auch elektronisch mit Coding, Hardware bauen, Mechanismen ausbauen. Und ich versuche, viele verschiedene Sachen zu machen. Aber in diesem Vortrag habe ich gedacht, das macht vielleicht Sinn, einfach eine kleine Auswahl meiner Maschinen, die ich gebaut habe, zu präsentieren, und zwar die alle was miteinander zu tun haben, nämlich der Titel Vektoren, Pixel, Plotter und die öffentliche Teilhabe davon. Also es geht hier um Maschinen, die zeichnen, die in städtischen Raum Wert legen auf Beteiligung. Ich möchte gerne ein bisschen über Kollaboration, Partizipation, Teilhabe und Interaktion sprechen. Das sind unterschiedliche Level des Involviertseins mit Kunst. Lass uns mit Interaktionen anfangen. Interaktive Kunst ist mehr als das passive Beobachten und Anschauen. Es ist eine Kunstform, die auf die Reaktion der Nutzer reagiert. Das könnte natürlich Code beinhalten, muss es aber nicht. Partizipative Kunst ist dann noch ein bisschen mehr Partizipation, also Teilhabe, als nur die Interaktion, weil die Zuschauer mit dazu beitragen, was das Kunstwerk ausmacht. Und dann gibt es noch künstlerische Kollaboration, das ist, wenn zwei oder mehr Leute zusammenarbeiten, um Kunst zu produzieren. Das könnten natürlich KünstlerInnen sein, die miteinander arbeiten, aber das könnten auch KünstlerInnen sein, die mit anderen professionellen Personen zusammenarbeiten und es eine interdisziplinäre Kunstform werden lassen. Was sehr, sehr wichtig ist, dass diese Konzepte alle sich auch überlappen können, in unterschiedlichen Möglichkeiten überlappen können. Entschuldigung, das ist meine Maus. Also hier gibt es Überschneidungen. Es ist total möglich, dass du eine interaktive Kunstform machst, die auch kollaboriert. Und es stellt sich heraus, Maschinen sind sehr, sehr hilfreich für kollaborative und teilhabende Kunstwerke. Deswegen habe ich gedacht, das passt ja auch auf den Kongress, weil wir hier auch eher die Maschinen mögen. Und ich wollte drei Maschinen zeigen, die ich gemacht habe in den letzten Jahren unter unterschiedlichen Umständen. Und ich habe natürlich noch andere Projekte dazwischen gemacht, aber die drei haben aufeinander aufgebaut, deswegen habe ich beschlossen, diese werde ich in dieser Reihenfolge zeigen. Das erste ist der Graphomat, ein sehr großer Graffiti-Plotter. Das zweite ist der Vektor-Kollektor, den werde ich nur kurz behandeln, weil es vom ersten zum dritten Projekt führt, wollte ich ihn aber zeigen, damit ihr das hier versteht. Und das dritte ist die Mosaikmaschine, mit denen habe ich die Maschinenmosaik erstellt. Dafür werde ich später in größerem Detail drauf eingehen. Dann fangen wir doch mal an mit dem Graphomat. Das war ein Projekt mit wenig Budget, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Es ist im Januar 2021 losgegangen, glaube ich. Mein Kalender war unerwarteterweise plötzlich total leer im Lockdown. Ich hatte nicht viel zu tun, außer diese legale Graffiti-Wand in dem Park direkt neben meinem Studio. Das ist eine legale Graffiti-Wand, heißt Halle im Graffiti-Jargon, weil es von Hall of Fame kommt. Und Ich finde es total toll, weil man kann die ganze Zeit Kunst draußen kreieren, während alle anderen drinnen festgesteckt haben. Und das fand ich irgendwie ziemlich attraktiv und ich wollte gerne teilhaben, aber ich hatte keine Ahnung, wie man Graffiti macht. Und es hat auch was mit Talent zu tun und das habe ich nicht. Aber ich weiß, wie man Maschinen bauen, also habe ich gedacht, ich mache einfach einen großen Plotter, mit dem ich dann auch dazu beitragen kann. Und jetzt ist es aber wichtig, dass ich nicht mit den Künstlern, der Graffiti-Künstlern in Konkurrenz gehen wollte, sondern ich wollte ein Werkzeug schaffen, mit dem wir mit den KünstlerInnen und SprayerInnen zusammen herausfinden können, wie wir damit umgehen. Okay, ich mache eine kleine Exkursion zu Media Art History.
Und wir sollten uns vielleicht vorher anschauen, was andere Leute vor uns gemacht haben. Das ist Hector, ein Projekt von Jörg Leni dann 2002. Jörg Leni und Uli Franke. Es ist ein ziemlich erfolgreiches Stück Kunst. Es ist ein Polarplotter. Und das ist hier eine, genau, es ist ein Spraykopf, der praktisch von zwei an seinen Fäden geführt wird. Und ich war im Kontakt mit denen und er weiß zum Beispiel auch, dass ich dieses Video hier zeige. Wir haben uns also ausgetauscht darüber. Und es gibt noch eine Menge Inspiration, wenn wir noch ein bisschen weiter zurückschauen. Das zum Beispiel ist der Graphomat Z64. Und es ist gebaut von der Firma von Konrad Zuse. Das ist also hier ein klassisches XY-Design, also ein zweidimensionales Design von einem Plotter. Wir werden uns an diesem Prinzip hier ein bisschen orientieren. Und dadurch, dass wir jetzt, wir müssen ja erstmal herausfinden, wie so ein Plotter funktioniert, also darum geht's. How to build a plotter. Wie man einen Plotter baut. Und es gibt im Prinzip zwei Arten, wie man so einen Plotter bauen kann, beziehungsweise wie man eine Maschine bauen kann. Entweder man fängt von außen an und man fängt also praktisch mit dem äußeren Rahmen an und versucht dann alles später in diese Box zu bringen. Also top-down oder bottom-up. Ja, man fängt also praktisch mit den kleinsten Teilen an und baut dann so weit, bis alles irgendwie zusammenhängt. Und in diesem Fall bin ich also mit der zweiten Möglichkeit gegangen. Das ist also bottom-up, dass es einfach wachsen kann. Und ich hatte zum Beispiel in diesem Fall einen Akkuschrauber und eine Spraydose. Und genau, der war kaputt und ich dachte mir, ich recycle das, weil das liegt mir. Und was können wir jetzt im Prinzip damit machen? Ist eigentlich ziemlich einfach. Ne? Also wir nehmen also eine Wäscheleine und befestigen die an diesem Akkuschrauber und dann haben wir schon eine Bewegung in X und Y. Und ja, ich war nicht alleine mit der Idee. Und wenn man die X-Achse in diesem Fall hat, genau, kann man praktisch mit dem zweiten Akkuschrauber die Y-Achse dazu nehmen und schon hat man eine zweidimensionale Ebene. Und ja, ich wollte nicht wirklich diese Akkuschrauber per Hand bedienen, also habe ich einen Controller genommen. Und diese Apparatur kann jetzt praktisch die Dose bewegen, aber weiß halt nicht genau, wo es hingeht. Und dafür haben wir diese Encoder hier genommen, also das sind diese schwarz-weißen Streifen hier. Und wir haben hier ein paar Sensoren eingesetzt, die einfach nur links und rechts die schwarz-weißen Streifen davon ablesen, um die XY-Position dieser Dose praktisch zu ermitteln. Okay, jetzt brauchen wir noch eine Datenquelle, also im Prinzip eine Art Rezept, damit unser Plotter weiß, wo er hinfahren muss. Und natürlich noch eine Batterie. In diesem Fall haben wir eine 12-Volt-Batterie aus dem Auto genommen. Hier sind die Specs nochmal zusammen. Unser Plotter konnte also eine 2 Meter mal 2x20 Quadratmeter Fläche abdecken. Was ihr hier seht, ist der Controller. Natürlich 2 Meter mal 2x20 als Fläche. Und dieser Plotter hatte auch einen SD-Kartenleser hier eingezeichnet. Und die ersten Tests haben einfach schon gezeigt, das kann man nicht für illegale Zwecke einsetzen, das ist unfassbar laut. Und ja, ich habe euch das mal mitgebracht. Das sind meine ersten Experimente, ja, als ich mit Rasterbildern so ein bisschen rumgespielt habe. Und ich habe hier transparente CMYK-Farbe verwendet in den Dosen. Einfach um, genau, und habe einfach ein paar Testbilder gedruckt. Lass uns das mal anschauen. Naja, erinnert schon an einen Drucker. Überraschung. Und hier sehen wir also nochmal eine kleine Honoration. Einen Runde Applaus, finde ich, das ist doch wert.
Thank you.
Dankeschön.
So, there happened actually quite a funny thing when I came back.
Und naja, als ich dann am nächsten Tag zurückkam, waren die Sprayer da ein bisschen verwirrt, was ich da gemacht habe. Erst einmal, wer macht das? Und wieso macht man das? Und naja, dann haben die sich auch noch gefragt, ja, wer packt denn da bitte ein Bild von Erich Honecker hin? Auf der linken Seite sehen wir Konrad Zuse, den Computerpionier. Und auf der rechten Seite Erich Honecker, der politische Kopf hinter der DDR. Sollte bekannt sein. Genau, und jetzt, da wir wissen, wie das Ganze funktioniert, schauen wir uns also mal ein paar Techniken und Materialien an. Kurze Vorwarnung, es ist ja nicht so schillernd. Eigentlich nur, was man in einem Baumarkt findet. Das hier ist also eine Halterung für die Dose. Die ist aus Pressholz gemacht. Ich habe es auch mal in 3D gemacht und ich habe es dann praktisch gedruckt und ausgeschnitten aus Holz und es hat nicht wirklich funktioniert. Aber der zweite Anlauf, der war dann gut. Ja, zusammengeschraubt habe ich es dann ganz einfach mit Kabelbindern. Ja, sind einfach und günstig. Ich habe hier PVC-Leiter verwendet und die Encoder habe ich einfach mit Klebeband gemacht. Ja. Schwarz-weißem Klebeband. Und die Plastikteile habe ich aus Forex gemacht. Ja, die kann man einfach mit einem Messer schneiden und ganz häufig kriegt man die kostenlos, weil sie einfach Abfallprodukte sind. Und es ist viel, viel schneller und viel, viel günstiger, als das selbst zu drucken. Auf der elektronischen Seite normalerweise benutze ich da einfach vorgefertigte Module und ein Pathboard. Also in diesem Fall keine chinesischen PCB-Services verwendet. Genau, softwaremäßig habe ich eine Arduino-Firmware verwendet. Und die habe ich hier geschrieben. Und ehrlich gesagt, war ich einfach zu faul, nachzugucken, was schon existiert und das dann zu verstehen. Also habe ich es einfach geschrieben. Das einzige Problem ist halt, es hat nicht wirklich eine File-Format gelesen. Also musste ich selbst eins bauen. Das ist hier ein .plt-Format. Also im Prinzip eine Liste von Koordinaten in einer Textfile. Und irgendwie muss man das ja noch editieren können. Also in diesem Fall hier ein Bildeditor. Den habe ich hier noch gebaut, um diese PLT-Files zu bauen. Ich hatte also, genau, ich habe mir also praktisch schon das Programm genommen, habe es als PLT abgespeichert auf die SD-Karte, bin mit der SD-Karte zu meinem Plotter gelaufen, habe es dort eingelegt und los ging's.
Ich habe ja versprochen, dass es über Teilhabe und Mitmachen gehen soll, also lass uns mal mit der Kollaboration hier genauer anschauen. Lass uns da drauf schauen. Hier ist ein Künstler, der nennt sich How to Kill a Graffiti. Und er macht diese sehr experimentellen, künstlerischen Körper in sehr, sehr großen Formen. Und er war einer, der von der Maschine beeindruckt war und wollte die benutzen für seinen Zweck benutzen. Und er hat diese Raster-Sachen gemocht und hat das mit seinen Handzeichnungen kombinieren wollen. Und mit der lokalen Graffiti-Szene und ein paar Nerds immer mal wieder haben wir ein paar Runden gedreht und viele Experimente gemacht. Und während einem der Experimente kam die Idee auf, eine sehr, sehr große Blaupause von einem Zug zu machen. Also haben wir den Zug in Segmente geteilt und dann den Plotter in jedes der Segmente gezogen. Und dann haben wir alle eingeladen, den Zug zu bemalen, zu besprühen. Ja, danke. Wartet. Da gibt's noch was. Da gibt's noch mehr. Also offensichtlich waren die begeistert, auf Züge zu malen. Und hier ist der vollständige Zug. Dann habe ich auch ein paar Experimente gemacht, die einfach nicht hingehauen haben, aber so ist es ja mit Experimenten. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber wenn man Graffitis macht, ist es sehr normal, dass man unterschiedliche Köpfe benutzt auf den Kannen, auf den Dosen. Die haben dann unterschiedliche Effekte. Und für das nächste Experiment, was ich euch zeigen wollte, habe ich eine Kappe genommen, die dafür gesorgt hat, dass die Farbe viel mehr tropft, als ich das erwartet habe. Und das war nicht, was wir vorhatten zu machen, aber das ist halt einfach passiert. Das Experiment ist mit Carolina Romano, einer 3D-Künstlerin, die mit Blender arbeitet, gemacht worden und auch mit Arthur Castro. Ich habe ihn dieses Jahr nicht auf dem Kongress gesehen, die beiden, aber manchmal sind die auch hier. Er ist ein Artist und Coder. Und er hat PET-Files von Blender exportieren lassen. Und jetzt kommt ein Video mit Musik. Ja, sehr cool. Vielleicht seht ihr es im Stream. Hi, Adro. Hi, Caroline. Es gibt eine zweite Geschichte, die ich mit euch teilen wollte. Also damals, als Twitter noch eine Sache war, habe ich auch noch darüber getweetet. Und dann schaut mal diese Zeit an. Ich habe Freitagabend gepostet und am Samstag habe ich um 5:56 Uhr am Morgen eine Nachricht von Pixtra bekommen. Der sitzt übrigens auch, oder die Person sitzt auch hier. Einen Applaus. Ich habe seine persönliche Nachricht bekommen mit einer Liste von Nummern und ich habe mich gefragt, was ist das? Ist das ein PLT? Ja, na klar, es war ein funktionierendes PLT-File und am nächsten Morgen bin ich halt an die Wand und habe ein Cybertape an die Wand gesprayt und habe ihm das als eine nette Überraschung in seine Inbox gepostet. Bis jetzt ist alles von der SD-Karte gekommen, aber wir können auch nach alternativen Input-Eingabenmethoden schauen. Zum Beispiel haben wir noch einen Joystick gebaut, weil das ziemlich cool war, das mit in Echtzeit zu kontrollieren und direkt davor zu stehen. Und dann konnte man auch weit oben plotten. Und ich habe ein paar mehr Experimente gemacht. Eins davon war hier in der Nähe am St. Pauli-Stadion zusammen mit Carolonen. Ja. Wir haben einen Workshop gemacht, wo Leute das von zu Hause steuern konnten. Es war eine Zoom-Konferenz mit AWS und mit der Tastatur. Achso, nee, mit WASD und der Tastatur und den Webcam, Websockets konnten die Leute das steuern. Ich will da nicht so genau drauf eingehen, aber ihr könnt es euch hier genauer angucken. Die Projektdokumentation ist auf der Webseite. Da findet ihr auch den ganzen Code und alles, wenn ihr wollt, wenn ihr da euch genauer reinhaken wollt. Okay, das sind alles Insta-Handles von Leuten, die zusammengearbeitet haben mit der Maschine. Ihr könnt sie alle auschecken. Ich war nicht auf Instagram vorher, aber die Graffiti-Szene hat mich in dieses soziale Netzwerk gezwungen. Jetzt würde ich gerne über Projekt Nummer 2 reden, den Vektorkollektor. Das ist jetzt wieder ein nicht mehr so ganz günstige Projektsache. Ich möchte es auch nur kurz behandeln, aber es bringt den ersten und den dritten Teil zusammen. Es ist ein Projekt, den ich zusammen mit meinem Partner Kati Hüppe 2021 gemacht habe. Der Hintergrund ist hier, dass wir auf einer Kunstausstellung in Chemnitz eingeladen wurden. Und du wirst dort als Künstlerin eingeladen und sollst dann ein Kunstwerk machen für eine Institution oder so. Und es ist oft so, dass es ein Motto gibt. Und in dem Fall war das Motto Track and Drop. Und es sollte die städtliche Situation adressieren und wie man teilhaben kann. Und unsere Idee war, wie man eine interaktive Ausstellung auf Rädern machen kann, die wir dann durch die Stadt fahren können, irgendwo hinpacken können und Leute können dann damit irgendwas machen. Und wollte ich hier mehr erzählen? Was ist hier mit meinen Folien? Ich habe hier eine... Das ist das Ergebnis der Maschine. Leute konnten also mit dem Joystick Zeichnungen machen und als es fertig war, haben die Leute ihre Zeichnungen bekommen, offiziell gestempelt und nummeriert, aber wir haben auch was bekommen. Wir haben die digitalen Daten bekommen, weil wir eine kleine SD-Karte da drin in dem Modul hatten und wir haben einfach gelockt jeden Schritt des Joysticks. Also wir hatten digital, was in dem Kopf der Leute in Chemnitz war. Und die Maschine hat angefangen mit einer Spende vom X-Hain. Die haben diesen richtig coolen Plotter für uns gespendet. Applaudiert mal bitte für den X-Hain. Ein sehr berühmter, weltberühmter Hacker und Makespace, der auch hier in der ersten Flur eine Assembly hat. Die haben uns diesen alten Plotter gegeben, der super gut funktioniert hat für ungefähr 5 Minuten. Naja, und dann hat irgendwie geraucht und die ganze Elektronik war leider nicht mehr zu retten. Aber der Mechanismus funktioniert immer noch sehr gut. Also haben wir es schnell wieder zum Leben gemacht mit ein paar Motoren, Arduino und Heißkleber. Und dann habe ich auch die Firmware nochmal recycelt von dem Graffiti-Plotter, weil es ungefähr das gleiche war. Wir haben auch die 12 Volt Motorradbatterie benutzt und das Ergebnis war diese Maschine, die das Zeichnen komplizierter macht, als wenn du einfach per Hand zeichnen würden. Dann haben wir die Maschine durch die Stadt gezogen und haben sie immer mal wieder angehalten und an verschiedenen Punkten in der Stadt und haben die Leute einfach Vektorzeichnungen malen lassen. Das hat ziemlich gut funktioniert und ich glaube, es hat deshalb gut funktioniert, weil es sehr kurios war. Es war also sehr, sehr leicht, die Leute dazu zu bringen, mitzumachen. Und die Maschine hatte auch noch einen Lautsprecher, mit dem wir die ganze Zeit Chiptune-Musik gespielt haben. Das hat also sowieso irgendwie so eine soziale Situation erzeugt, die die Leute sehr unterhalten hat beim Zeichnen von Dingen. Das war also das gesamte Setup. So sah das aus. Wir hatten noch diesen extra Tisch, um Metadaten zu sammeln natürlich. Wir hatten diese alte Schreibmaschine und da konntest du dann Dinge raufschreiben, den Tag, den Ort, die Farbe des Stifts, aber keine persönliche Information von den Leuten, die teilgenommen haben. Und das war auch sehr, sehr cool, um Kinder beschäftigt zu halten, als sie darauf gewartet haben, dass sie jetzt mal was zeichnen dürfen, weil sie sehr begeistert waren, mit einer mechanischen Schreibmaschine zu interagieren, weil sie sowas natürlich gar nicht mehr gesehen haben. So sehen die Daten aus, die wir gesammelt haben vom Vektorkollektor, also viele, viele Zahlen. Und es ist ein bisschen anders als beim Graphomat, weil hier haben wir jede Stiftbewegung aufgezeichnet. Also nicht nur, wo man Linien zeichnet, sondern alles. Und deswegen konnten wir diese Datensätze auch für die Website benutzen, um die Zeichnungen als Animationen zu präsentieren von der Stiftbewegung. Und wir haben diese Website, die dann auch diese öffentliche Domain-Archive von den Vektorzeichnungen enthält. Und ich wollte auch diese Werkzeugkette euch zeigen, die Toolchain, wie wir das Zeug online gebracht haben. Wir haben jeden Abend das getan. Wir haben die SD-Karte kopiert und diese böse Kette durchlaufen. Es war ziemlich ein Hack, aber naja, es zeigt, wie diese idiotische Vorgehensweise einfach klar macht, dass wir nicht vorher was geplant haben, sondern die Sachen einfach aufeinander aufgebaut haben und alles auf altem Code basiert hat. Aber ja, es hat für uns funktioniert. Aber das ist natürlich nicht, wie du es designen würdest, wenn du vorher drüber nachdenken würdest. Der Vorteil ist natürlich, dass das Format einfach kompatibel war mit dem Plotter und wir konnten das benutzen. Also wir können den Graffiti-Plotter benutzen, um manche dieser Zeichnungen auch in Chemnitz an Wände sprühen zu lassen mit dem Graffiti-Plotter. Da haben wir auch ein kleines Video über die Maschine gemacht, das will ich euch dann gleich zeigen.
Dankeschön. Also jetzt Projekt Nummer 3, das Maschinenmosaik. Das ist also so am Anfang von 2023 entstanden und es ist so die Kulmination der vorherigen zwei Projekte. In diesem Fall allerdings mit einem größeren Team und mit einem größeren Budget. Und ja, das Ganze war entsprechend das Resultat eines öffentlichen Kunst eine Ausschreibung. Hier sehen wir Ostdeutschlands erstes großes öffentliches Projekt. Und dort in dieser Umgebung hatten wir seit Anfang an große öffentliche Kunstwerke ausgestellt. Manche sind minimalistisch, manche ziemlich groß. Aber aufgrund der Zeit und entsprechend anderen Dingen sind die nicht mehr vorhanden. Am Anfang, hier in diesem Platz, waren die Wände alle mit verschiedenen Graffitis bedeckt. Und entsprechend hat die Stadt Berlin diese Kunstausschreibung gemacht und hat entsprechend nach Kunstprojekten Ausschau gehalten, um zukünftigen Vandalismus ein bisschen davon abzuhalten. Aber normalerweise bin ich gegen Graffiti, aber ich habe mir so gedacht, warum das nicht für alle Leute öffentlich machen? Und ich mag diese Hall of Fame-Sache. Und ja, da kann jeder praktisch so seine eigene Kunst anbringen. Wir haben also angefangen, ein Poster zu machen, wie ich mir das so ein bisschen vorgestellt habe. Und da habe ich mich wirklich vom Vector Collector so ein bisschen inspirieren lassen, weil die Leute scheinbar gerne Kunst machen, wenn es als Videogame so ein bisschen verkleidet ist. Und ich dachte mir, ja, das passt alles gut zusammen und diese Pixel-Ästhetik, die passt da irgendwie auch rein. Also warum nicht ein Mosaik machen? Die Maschine hat also so einen thermalen Drucker drin, der würde also praktisch so einen kleinen Zettel ausspucken und entsprechend mit diese Zettel würden dann in Schablonen, in Sprühschablonen umgewandelt werden, um entsprechend dann diese Motive an die Wand anzubringen. Und ja, wie bereits erwähnt, ich habe die Ausschreibung gewonnen. Ja? Danke für den Applaus. Und das ist hier die echte Maschine, die Mosaikmaschine. Auf der rechten Seite sehen wir das Interface. Besonders wichtig für mich ist, dass es ein einfaches Interface ist. Das heißt, die Leute müssen es nicht erst studieren, die können es sofort verwenden. Und in diesem Fall, habe ich das symmetrisch gemacht. Hier haben wir diese schwarzen und weißen Knöpfe auf beiden Seiten. Das ist für die Inklusivität. Die Leute auf der Links- und Rechtshänder können es dann entsprechend gleich verwenden. Und ja, im Allgemeinen haben Menschen hier viel mehr Zeit reingesteckt als mit der Vektormaschine. Und man konnte hier tatsächlich auch einige Korrekturen machen. Das hier ist also in diesem Fall eine kleine Bildschirmaufnahme dieses Zeichenprogramms. Und nachdem die Teilnehmer praktisch ihr Kunstwerk fertig haben, konnten sie auf den Knopf drücken und ihr Kunstwerk ausdrucken lassen. Die Maschine war konstant mit dem Internet verbunden währenddessen und hat diese Kunstwerke entsprechend sofort hochgeladen oder in der Galerie ausgestellt. Und ja, im Verlauf von einigen Wochen haben meine Leute und ich auf verschiedenen Plätzen und über die Zeit hinweg, wie zum Beispiel in der Bibliothek oder einem Jugendclub oder hier in diesem Fall vor einer Dönerbude, mit unserer Maschine eine Ausstellung gemacht. Hier sind wir in einem Gesellschaftszentrum und die Leute mögen das wirklich, wenn sie diese kleinen Drucke bekommen, Ich meine, jeder hat ja wirklich Platz für dieses, ja, für diese kleinen Zettel. Und ja, wir waren immer dabei, um diesen Prozess zu begleiten und ja, hin und wieder mal mit den Leuten das Konzept zu besprechen. Es ist ein unglaublich guter Icebreaker. Also man kommt ziemlich gut ins Gespräch mit den Leuten. Wir haben hier wirklich eine ziemlich breite Demografie abgedeckt. Einige waren älter als 90, andere ziemlich jung. Und über 10 Wochen hinweg haben wir über 500 Kunstwerke gesammelt. Lass uns noch mal ganz kurz auf die technische Seite schauen. Ja, meine erste Sorge, als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, war der Bildschirm. Das muss ja draußen stehen und es muss ja auch resistent sein. Es gibt Möglichkeiten dafür, aber die sind unfassbar teuer. Ich hatte mir also überlegt, ich habe hier diesen 4x3-Screen, habe also dann das Rücklicht entfernt und habe so ein Deckenlichter hier praktisch hinten noch dran gebaut und hatte so also einen ziemlich günstigen, aber sehr zuverlässigen Bildschirm.
Ja.
Wir haben nicht viel Zeit, also vielleicht einen Applaus ein bisschen zurückhalten. Nee, aber jetzt mal im Ernst. Ich habe also hier dieses 3D-Modell gebaut. Und die Maschine hatte also etwa so zwei Drittel der Größe einer normalen Arcade-Maschine. Und das war tatsächlich geplant. Ich möchte das natürlich auch für Kinder zugänglich machen, also für Leute, die einfach nicht so hoch sind. Das ganze Ding ist mal wieder aus Spanholz gebaut. Und genau, darin verstecken sich einige verschiedene Dinge. Ja, die wurden da versteckt und entsprechend verbunden, wie hier gezeigt. Und hier ist nochmal die Software abgebildet, also zumindest die Struktur davon. Also alles hier, was ihr hier seht, ist in JavaScript und PHP programmiert worden. Auf der rechten Seite hier oben sehen wir das Zeichenspiel, was die ganze Zeit in einem Fullscreen-Webbrowser gelaufen ist. Dann sehen wir da die JSON, unten links die Galerie, über die wir vorhin gesprochen haben, wo also die Kunstwerke ausgestellt wurden. Und dort auf der rechten Seite sehen wir das Layout-Tool, um diese Schablonen daraus zu erzeugen. Hier ist mal eine Bildschirmaufnahme dieses Layout-Tools, ich nehme hier also diese Kunstwerke und verändere die Größen und mache daraus praktisch eine Collage. Das konnte ich dann also entsprechend exportieren und habe das dann hier mit diesem Hobby-Plotter, diesem Schnittplotter geplottet. Wir haben dickes Wachspapier verwendet und haben auch hin und wieder mal mit verschiedenen Materialien experimentiert. Und über den Verlauf mehrerer Wochen, haben wir Schablonen von allen Kunstwerken gemacht. Hier ist mal ein näherer Einblick in eine Hintergrundschablone. Und das hier sind dann die Motive, die da praktisch draufkommen. Weil das ziemlich viele Schablonen waren, hatten wir natürlich logistische Schwierigkeiten. Und entsprechend haben wir dann kleine Stapel gemacht und haben die nach den Motiven und nach der Thematik so ein bisschen aufgeteilt, also nach Mustern und nach Inhalt. Und dann habe ich eine Menge Sprühdosen gekauft und haben angefangen, so ein paar Experimente damit noch gemacht. Wir waren ziemlich glücklich mit unseren Ergebnissen. Und ja, dann haben wir angefangen. Und wir haben also einfach angefangen, das zu fundieren. Und am Anfang waren die Anwohner darüber ein bisschen, naja, die waren nicht wirklich froh darüber. Die dachten, wir bemalen die Wand dann einfach wieder und naja, in einer Woche oder am nächsten Tag ist alles wieder weg. Aber am Ende war alles gut und die Rezeption davon war dann am Ende doch sehr positiv. Hier sind noch ein paar Beispiele, die ich euch mitgebracht habe. Einige geordnete, einige eher chaotisch, einige sehr eindeutig in ihrer Aussage. Und wir hatten auch dieses kleine Haus dabei, als genau, was dann als unsere Basis praktisch fungiert hat. Und hier haben wir dann auch die Anwohner eingeladen, so ein paar Last-Minute-Designs mit uns zu machen. Das ist die Rückseite des Ortes da, wo wir waren. Hier ist auch ein ziemlich großes Parkhaus gewesen. Und wir haben hier dann praktisch genau diesen Prozess, den wir hier beschrieben haben, noch einmal in einem Kunstwerk verewigt. Genau, und das ist hier mal die Abfahrt davon. Wir befinden uns hier gerade nahe eines Schwimmbads, deswegen die entsprechenden Motive, Fische und Blau. Und ja, genau, es gibt eine Menge zu sehen. Die Leute, die dort anwohnen und auch alle, die mitgemacht haben, waren am Ende super, super gespannt, das Ergebnis zu sehen und ihre eigenen Kunstwerke an der Wand zu betrachten. Hier ist ein aktuelles Bild, also es ist immer noch gut erhalten. Hier und da gibt es mal ein paar kleine Tags, ein paar kleine Additionen von anderen Spray-Artists. All in all, das war ein ziemlich großes Projekt und hier sind einmal die großartigen Leute, mit denen ich kollaboriert habe, die das möglich gemacht haben. Eine Runde Applaus dafür.
Thanks on behalf of them.
Danke, auch in Ihrem Namen. Und natürlich hat ein Projekt von dieser Skala nicht nur ein größeres Team gebraucht, sondern auch einfach mehr Zeit. Wir sprechen hier von mehreren Monaten. Das ist die Einweihungsgemeinde, einige der Nachbarn, das Team, ein Politiker, der eine Ansprache gehalten hat. Und wenn ihr mehr darüber herausfinden wollt, dann gibt es hier maschinenmosaik.de, eine Website auf Deutsch oder eine englische Seite nicholasroy.com/mm, die ist echt als technischer gehalten. Okay, wir haben jetzt noch eine Minute und lass uns das einfach nochmal zusammenschnüren. Okay, lass uns das nochmal von verschiedenen Seiten beleuchten, so viel wie halt geht. Auf der technischen Seite habe ich gelernt, dass es wirklich, dass man sich mit der Softwarearchitektur, dass man da wirklich sich vorher Gedanken machen sollte, alles automatisieren. Auf der sozialen Seite habe ich gelernt, dass Maschinen wirklich ziemlich gut dafür sind, um Gespräche zum Laufen zu kriegen. Also wunderbare Gesprächsthemen. Und auf der kreativen Seite habe ich mich darüber gefreut, wie reichhaltig die Datensets waren im Endeffekt. Und was für Kreativität die Leute so ausstrahlen und was sie praktisch, was sie erreicht. Die ganzen Datensets, die haben wir hochgeladen, die sind öffentlich zugänglich. Wenn ihr also Bock habt auf eine Menge Pixelbilder, dann fühlt euch eingeladen. Hier sind die Links dazu. Die Social Media Sachen, ich bin nicht wirklich ein Social Media Mensch. Aber hier sind die Links. Das war's, so ziemlich. Danke nochmal. Und ich hab's genau geschafft, 0 Minuten.
Timing worked out.
Ja. Very good. Hat gut funktioniert. Thanks. Alles klar.
Thank you.
Vielen lieben Dank für diesen Vortrag. Hat irgendjemand noch Fragen? Ich sehe noch niemanden am Mikrofon. Gibt es was im Internet? Das Internet sagt nein. Ich muss sagen, es hat wirklich Spaß gemacht zuzuschauen. Und du machst manche Orte einfach so viel schöner. Sie sehen so viel schöner aus, als ich es vielleicht persönlicherweise erwartet hätte. Zum Beispiel Chemnitz aus Ostdeutschland, für die Leute, die das nicht wissen. Es ist in Sachsen. Es ist ein Ort, der oft in den Nachrichten in den letzten Jahren wegen rechten Leuten, wegen Nazis in den Nachrichten ist. Und du zeigst, dass es da Leute gibt, die Bock haben mitzumachen, die zusammenzuarbeiten, Lust haben und die kreativ sind und solche Dinge. Und das tut gut, diese andere Perspektive zu sehen. Und ich kann einfach nur Danke sagen, dass es... Das ist wirklich nicht, was ich erwartet habe. Ich denke, wir werden nächstes Jahr mehr und von und über Chemnitz hören, weil es die Hauptstadt der Kultur werden wird. Und ich glaube, da wird es viele gute Nachrichten geben. Und Chemnitz hat wirklich auch viele schöne Seiten und nicht jeder dort ist recht. Ja, genau. Und du zeigst es uns und das ist eine sehr gute Sache. Ich check nochmal die Mikrofone. Du kannst natürlich auch einfach kommentieren, wenn du keine Frage hast. Das ist auch okay, wenn du einfach, wenn das ist, was du auf dem Herzen hast. Ja, okay, da kommt dann doch jemand, der was sagen will. Nee, ich wurde nach einem Kommentar gefragt, keine Frage. Ja, also ich wollte Danke sagen, dass du uns diese coole Arbeit gezeigt hast. Und wie ihr zusammengearbeitet haben und mit all diesen Leuten, die du involviert hast. Das ist wirklich richtig cool. Dankeschön. Du hast gesagt, du hast diese Mosaikzeichnungen über 5 Wochen zusammengesammelt. Das ist natürlich eine lange Zeit. Wurdest du dafür bezahlt? Ja. Es waren, glaube ich, 10 Wochen. Das ganze Projekt hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert. Und es war eine Kunstwettbewerb, also eine Ausschreibung. So, das ist also öffentliche Kunst. Du hast ein Budget und du musst ein Konzept aufschreiben für dieses Budget. Also ich wusste, wie viel Geld ich habe und dann musste ich halt mit einer Idee kommen, was ich mit dem Geld machen möchte. Also diese Kalkulation ist schon Teil davon. Jeder wurde bezahlt und in dem Fall wurde auch jeder ziemlich gut bezahlt. Ich sehe dich ja im Mikro 1, aber ich möchte mal ins Mikro 4 vorher. Ja, danke für den Vortrag. Ich habe die Projekte sehr gemocht. Wenn ihr solche Projekte öffentlicher macht, wie lagerst du all das Zeug, was du dann gemacht hast? Oder baust du es hier auseinander? Weil es ist ja gar nicht mal so klein, es ist ja schon ziemlich groß. Ja, das ist eine richtig gute Frage. Danke, dass du darüber nachdenkst, weil viele Leute denken wahrscheinlich nicht darüber nach. Das Problem ist, du bist dein eigener Kunstsammler und das kannst du für eine Weile machen, wenn du das Zeug nicht verkaufst. Und danach kannst du natürlich anfangen, das als Recycling zu machen, es irgendwie wegzugeben oder also was Neues zu machen oder irgendwie anders umzuverteilen. Hey, du hast hier ein schönes Geschenk. Aber ja, unser Keller ist sehr, sehr voll, ja. Also das ist tatsächlich auch ein wirkliches Problem. Es sollten Fundings dafür geben, dass KünstlerInnen ihre Sachen lagern können. Ja, danke. Mikro 1. Danke, cooles Projekt. Was war der zweite Knopf auf der Vektormaschine? Wofür war der zweite Knopf, der, wo du nur gezeichnet hast? Du meinst bei dem Drawstick? Ach, das ist das Gleiche. Das war nur einfach gespiegelt, damit Rechtshänder und Linkshänder das Gleiche benutzen können. Aber da habe ich es tatsächlich gelernt, weil ich habe den Joystick gebaut und ich habe das Loch von der Rückseite gebaut und habe eigentlich nur einen Button haben wollen und dann, naja, dann die Spiegelung und dann habe ich an der falschen Stelle gebohrt und dann habe ich beschlossen, na gut, dann kriegt das eben 2 Knöpfe. Und das ist, als ich dann kapiert habe, ey, das ist viel, viel besser, weil es zugänglicher ist. Und seither versuche ich, die Interfaces immer gespiegelt zu bauen. Und jetzt kommt doch nochmal eine Frage aus dem Internet. Das Internet fragt, wie lang funktioniert der Bohrer als Plotter? Also wie lange hält der Stand? Ich versuche einfach zu antworten. Die Batterie reicht für einen Tag plotten und die Bohrer sind immer noch am Leben. Also offensichtlich hält es für eine Weile. Okay, das sind gute Nachrichten zum Schluss. Das nehmen wir, damit hören wir auf. Ich sage nochmal danke, Niklas. Und danke schön euch.